darf ich überleiten zu unserer Podiumsdiskussion. Und gehen soll unsere Diskussion, wie das Motto des Kongresses ist, um Purpose im Arztberuf, Erfüllung und Sinnstiftung. Das ist ja das Oberthema hier auf dem Kongress. Und darüber wollen wir auch hier in dieser Runde nochmal sprechen, bevor wir natürlich dann auch mehr über die jeweiligen Krankenhäuser erfahren. Wir stellen gleich insgesamt vor. Ich denke, wir sind komplett. Ich fange mal zu meiner Rechten an. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hartmut Bauer. Er ist der ärztliche Direktor vom Stiftung Marienhospital in Euskirchen. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Susanne Kaskel-Paul. Sie ist Klinikdirektorin an der Märkischen Gesundheitsholding GmbH in Lüdenscheid. Und last but not least, herzlich willkommen Herr Dr. Christoph Bürgermann. Er ist Chefarzt der Urologie und ärztlicher Direktor am Krankenhaus in Düren. Das ist unsere Runde. Und das Oberthema beim diesjährigen OPK-Kongress hier in Köln ist ja Purpose im Arztberuf, Sinnerfüllung im ärztlichen Beruf. Und sonst macht man das immer zum Schluss. Aber ich würde gerne mal auch, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen, mal in der umgedrehten Reihenfolge gerne mit ein bisschen was Persönlichen anfangen, bevor wir ins Gespräch über Ihre Kliniken und das kommen, wo die jungen Kolleginnen und Kollegen möglicherweise dann an Ihrer Klinik Ihre Sinnerfüllung finden können. Erstmal nochmal zu Ihnen persönlich. Herr Dr. Bauer, Sie sind vom Haus aus Neurologe.
Das ist richtig.
Wir haben jetzt von Dr. Ummes ja einiges gehört, mit welchen Wechselwegen er zur Herzchirurgie gekommen ist. Also wir wollen jetzt auch keine so langen Lebenswürfe, aber wenn Sie mal so überlegen, Neurologie, was hat Sie damals angefixt, dass Sie gesagt haben, ich will Neurologe werden, und hat sich das bewahrheitet? Haben Sie da Ihre Sinnerfüllung gefunden?
Also auf jeden Fall. Ich wusste von Anfang an, schon mit Beginn des Studiums, ich möchte was lernen über die Funktionsweise unseres Gehirnes und über unser Menschsein letztendlich. Ja. Und deswegen war für mich eigentlich die Neurologie der erste Fokus. Auch Psychiatrie habe ich ein bisschen geliebäugelt, habe dann aber beides angesehen, habe gedacht, in der Neurologie bin ich besser aufgehoben. Ich war immer in neurologischen Kliniken und ich leite jetzt seit 2006 eine neurologische Klinik, und der Weg war der richtige für mich, und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Machen Sie das, was Sie wollen, was Ihnen liegt. Machen Sie nicht irgendwas, wo Sie gute Karriereaussichten haben oder wo Sie vielleicht viel verdienen oder so.
Sondern man sieht das, ja, wie viel sich ändern kann im Leben und wie politisch alles im Fluss ist. Also das hatte Sie schon vom Studium an, Faszination Gehirn.
Absolut.
Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen, jetzt so in Ihrer täglichen ärztlichen Praxis, nicht als ärztlicher Direktor, sondern wirklich so am Patienten, als Neurologe, wo Sie sagen, das ist für mich, wenn ich das tue oder wenn ich das sehe, das ist für mich die Sinnerfüllung, wo ich sage, ja, das ist genau das, wo ich mal zu Beginn meines Studiums angetreten bin.
Das gibt es, auf jeden Fall. Die Neurologie hatte früher den Ruf, die wissen viel und können nichts.
Ja.
Und heute ist es so, die wissen viel und können viel. Und wir haben, wenn ich zurückdenke, als ich anfing, Mitte der 90er, so alt bin ich jetzt schon, ja. Und da sehen Sie auch heute noch bestimmte schwere Schlaganfälle. Da wussten Sie damals, dem können wir nicht helfen. Der wird sterben, er wird ein schwerer Pflegefall bleiben. Heute ist es so, wir machen die Thrombektomie. In meiner Abteilung machen wir die auch rund um die Uhr. Und der Patient kommt im schwerst kranken Zustand. Und am nächsten Tag sagt er, ich gehe nach Hause, mir geht's doch gut. Das ist eine unglaubliche Befriedigung, die ich empfinde, muss ich sagen. Neben anderen Sachen, die nicht so spektakulär sind, in der Multiplen Sklerose können wir sehr gut behandeln inzwischen. Ja. Und wir haben auch in der Epilepsie können wir sehr gut behandeln. Wir kennen neue Krankheitsbilder, autoimmune Erkrankungen, autoimmune Enzephalitiden, wo wir sehr viel machen können. Es lohnt sich absolut, Neurologe zu werden. Und ich würde fast sagen, wir sind, wenn man jetzt, die Innere ist ja schon in drei Felder aufgeteilt. Die Neurologie ist immer noch ein Feld. Also Sie kriegen eine ganz, ganz breite Ausbildung mit breiten Überschneidungen sowohl zur Inneren als auch zur Psychiatrie.
Ja. Herzlichen Dank. Frau Kaskel-Paul, Sie sind von Haus aus Augenärztin. Wussten Sie das auch schon, dass Sie Augenärztin werden im Studium, oder wie kam es bei Ihnen zu der Wahl des Faches?
Ja, also ich habe im Studium noch mit anderen Sachen auch geliebäugelt. Ich habe ehrlich gesagt einen relativ klassischen Weg für Augenärztinnen und Augenärzte. Ich bin nach der Schule, hat mein Vater, der selber Augenarzt war, in der Praxis, hat mich
also schon angestellt,
angestellt, in der Praxis auszuhelfen. Da habe ich dann den ganzen Sommer Karteikarten wegsortiert und patientenweit getropft und habe eigentlich gesehen, wie schön eigentlich die Arbeit ist und wie viel Spaß das mein Vater auch gemacht hat. Mhm. Und ich habe dann im Studium alles mögliche andere noch angesehen und habe auch mit der HNO geliebäugelt. Ich habe in Hannover die Klinik gemacht und da war fantastische Vorlesung in der HNO mit so wunderbaren Bildern von Plastiken nach Tumoren, wo die dann die großen Löcher in den Lippen wieder zugemacht haben. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich habe dann nachher doch gedacht, ich verpasse was, wenn ich nicht Augen mache. Und habe dann das Glück gehabt, damals eine Stelle zu finden. Also ich kann gar nicht so was Berühmtes erzählen. Aber das Fach macht mir auch immer noch Spaß und Augenheilkunde ist ein tolles Fach.
Ja, und was ist bei Ihnen in der ärztlichen Tätigkeit? Sie sind ja auch als Klinikdirektorin mit vielen anderen Dingen befasst. Aber wenn Sie so ganz am Patienten sind, nochmal, gibt es da, wie er es erzählt hat, mit der Thrombektomie, dann Schlagfall?
Ja, wir haben natürlich auch im Fach einige Sachen, wo man Befriedigung hat, wenn man die Patienten behandelt. Also manche Dinge sind auch unbefriedigend, man behandelt. Und
haben Sie mal ein Beispiel,
was für Sie
Sie sagen, ach, da finde ich meine...
Ja. Es ist zum Beispiel ganz toll, wenn Sie eine Kataraktoperation machen und der Patient kommt am nächsten Tag und sagt, ich sehe ganz toll. Mhm. Oder jemand kommt auf einen zu im Flur und sagt, Sie haben meinen Mann operiert vor 2 Jahren und der ist total zufrieden. Mhm. Aber auch zum Beispiel, Sie haben eine Netzhautablösung, Sie operieren das, die Netzhaut kommt zur Anlage, der Patient sieht wieder was, das ist auch toll. Ja, und was ich ansonsten noch immer klasse finde, ist, dass man auch viele so kriminalistische Impulse da ausleben kann und auch suchen kann, was hat der Patient? Weshalb sieht er jetzt schlecht? Dann geht es wieder in die Neurologie, ne? Warum hat er den Gesichtsfeldausfall?
Weil die Augenerkrankung nur die Spitze des Eisberges ist.
Also wir haben ganz viele Überschneidungen mit anderen Fachgebieten und da kann man sich richtig austoben.
Ja. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch Erfüllung ist, wenn Sie dann was ganz anderes entdeckt haben. Was
oder wenn man auch eine Antwort auf die Frage hat, was ist jetzt eigentlich los?
Wo kommt das her? Ja. Gut, herzlichen Dank. Herr Dr. Bürgermann, Sie sind von Haus aus Urologe. Wie war das bei Ihnen? Wussten Sie das auch schon im Studium oder wie kam es bei Ihnen zu der Wahl des Fachgebiets?
Ja, ich verstehe das gar nicht, warum die Menschen immer denken, Urologie ist so ein schreckliches Fach. Irgendwie hat das einen schlechten Ruf. Ich muss sagen, ich bin ja ganz begeistert, wenn ich das höre, wie zielgerichtet das manchmal ist. Also ich muss gestehen, ich habe einen deutlich weniger zielgerichteten Lebenslauf. Und zwar wollte ich eigentlich zur Lufthansa nach dem Abitur. Ja, bin schön beworben, alles gut. Aber jetzt leider kein HNO da. Ich habe recht schlecht gehört. Dann habe ich das nicht gekriegt. Das war aber für mich die einzige Stelle, auf die ich gepokert hatte. Dann kam man nach Hause und zu Hause wurde ich natürlich von den Eltern nicht gerade glücklich empfangen, dass man sagte, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich in der 12. Klasse einen Medizinertest gemacht hatte. Eigentlich mehr so, weil das alle machten, ist man auch hingefahren. Mhm. So, und dieser Medizinertest, den habe ich dann vorgekramt, habe dann gesehen, oh, da bist du Prozentrang 95, das schickst du mal weg, habe dann auch einen Studienplatz gekriegt. Familiär ohne irgendwelche ärztliche Vorbelastung und ich wusste eigentlich auch gar nicht so, was ich mache. Ich habe dann mal zu Ende studiert. Hab dann danach so ein bisschen
sich mal
gemacht,
angeguckt,
hab mal Gyn gemacht, hab ein bisschen Uro gemacht, hab mal Herz-Thorax-Chirurgie gemacht, so ein bisschen mal verschiedene Anästhesie, war ich auch mal eine Zeit lang, verschiedene Sachen angeguckt. Und heute bin ich der Überzeugung, das Fach sucht sich seinen Bewerber raus. Hört da auf eure innere Stimme. Urologie, sage ich mal, Urologie ist das absolut schönste Fach. Also wenn man häufig in Feierlaune zum Beispiel, jetzt fangen wir mit dem etwas Eigenartigen an, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, im Fokus ist mal veröffentlicht worden, so die Charaktereigenschaften der verschiedenen Fachrichtungen. Und die Urologen sind dann, wie haben wir das formuliert, feierwütig, glaube ich, wurde das damals definiert. Also wir sind ja eine relativ kleine Fachgruppe, wir kennen uns untereinander alle sehr gut und neigen eben auch dazu, dass man neben den Fachdiskussionen auch mal so das ein oder andere Private miteinander macht. Aber das ist natürlich nicht das Faszinierende an dem Fach, aber das ist das, wo man da so hinrutscht.
Also das Feierwütige stimmt, würden Sie sagen?
Das stimmt, ja. Absolut.
Okay, absolut.
Muss man leider sagen bei den Urologen, also ich finde das eher positiv, weil man natürlich auch sehr viele Impulse kriegt. Wenn man irgendwas hat, man nimmt einen Telefonhörer hoch und man kennt so viele Leute, die ruft man an und sagt, hör mal, sag mir mal, kannst du mir mal helfen? Aber die Urologie ist insofern faszinierend. Ich sage immer, das ist so das Fach für die kleinen Leute, die aber trotzdem alles machen wollen. Weil wir haben ja von Kinderurologie, angefangen von so einfach wie Bettnässen bis hin zu komplexen Fehlbildungen, die wir rekonstruieren, über die normale konventionelle Urologie, wir denken so an die Prostatavergrößerung, über die Tumorchirurgie, auch das ist sehr faszinierend in den letzten Jahren, was dort alles möglich geworden ist, bis hin aber eigentlich eher zu so internistisch komplexen Themen, das ist nicht an allen urologischen Häusern so, aber ich kämpfe da immer für, dass die Systemtherapie auch in der Hand des Urologen bleibt. Also wir haben extra eine entsprechende Weiterbildung. Jetzt will ich den Hämato-Onkologen da nicht zu nahe treten. Wir behandeln ja eher die soliden Tumoren, nicht so die, bitte jetzt nicht schlagen, ich sage mal die Flüssigkrebse, davon verstehen wir nichts. Und das gibt auch extrem viel Erfüllung, weil man dem Patienten wirklich helfen kann. Das geht los, wir operieren bei einem Patienten die Prostata weg mit dem Roboter, der steht am nächsten Morgen vor mir im Bett und sagt, wann kommt dieser Katheter raus, möchte nach Hause gehen. Wir haben den Hodentumorpatient, der fällt auf wegen Luftnot, weil er damit zu den Internisten gekommen ist. Die Luftnot kommt aber von den Metastasen in der Lunge. Und denen geben wir Chemotherapie, 3 bis 4 Kurse, und dann ist der geheilt. Dann wird er genauso alt wie wir anderen alle auch. Aber auch das, was man in den Sprechstunden macht, wie viel man mit einer entsprechenden Empathie, da sind wir wieder bei der Feierwütigkeit, das Miteinander, man kann so viel für die Patienten tun, die sind so dankbar. Und das ist das, was mich, obwohl ich eigentlich gar nicht dahin wollte, nach wie vor immer wieder mit Freude erfüllt.
Mhm. Auch dieses Detektivische, dann auch als Vertreter oder Vertreterin des Kleinstfachs was zu finden. Sie sagten auch noch, finde ich interessant, das Fach findet seine Leute. Wie hat denn die Urologie jetzt Sie gefunden?
Ja, tatsächlich darüber, dass man dann in der Urologie, man hat mal formuliert und dann kam das Staatsexamen und dann zu meiner Zeit war das ja noch so, dass man, ich sag mal, 20 Bewerbungen geschrieben hat, um eine Stelle zu kriegen. Mhm. Und auch da hat der Zufall ein bisschen mitgespielt. Und ich habe mich eigentlich für die allgemeine Viszeralchirurgie beworben. Bin ich einmal abgelehnt worden, weil ich nicht bei der Bundeswehr war. Bei dem anderen bin ich abgelehnt worden, weil ich nicht katholisch bin. Und der dritte, das war dann ein urologisches Vorstellungsgespräch. Und den fand ich so sympathisch, dann bin ich in die Urologie gegangen.
Okay, also manchmal sind es auch die Zufälle. Haben wir auch von Dr. Ummes gehört, ne? Wie das Leben so spielt. Also man kann nicht alles planen. Manche Dinge aber schon. Und jetzt erstmal herzlichen Dank für diese Runde. Wir haben Sie, denke ich, dadurch sehr gut ein bisschen persönlich kennengelernt. Aber Sie sind ja heute auch hier, weil Sie auch in gewisser Weise Ihre Klinik repräsentieren und sagen, was kann man bei Ihnen an der Klinik für Weiterbildung machen? Was erwartet die jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zu Ihnen an die Klinik kommen oder noch spezieller ins Fachgebiet? Dann machen wir es mal umgedreht, gleich bleiben wir bei Ihnen. Wenn man sich heute bewirbt, Sie sagen, bei Ihnen war ein Zufall da abgelehnt und das ist heute jetzt nicht mehr so. Die Situation ist eine andere. Also was bieten Sie, dass Sie sagen, ja, wir haben hier etwas, das ist vielleicht besonders, davon heben wir uns von anderen Kliniken ab. Wer das und das sucht, ist bei uns richtig. Also im umgedrehten Sinne, katholische Krankenhäuser haben früher wirklich alle Nicht-Katholischen abgelehnt. Das ist ja heute jetzt auch nicht mehr so. Aber wo Sie sagen, die und die Leute, die sind bei uns besonders richtig, wenn wir das jetzt mal vom Vorzeichen umkehren. Was würden Sie da sagen an Ihrer Klinik? Sie sind ja im Krankenhaus Düren. Gibt es da irgendwas, was Sie als Klinikkultur besonders leben?
Ja, ich glaube, jedes Krankenhaus hat ja so seine DNA. Mhm. Und ich glaube, da bin ich so das Erste, wo ich immer sage, nee, da bin ich kein Freund von. Also es gibt so diesen Spruch, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, aber das hat ja eher sehr negativ belastet. Aber ich handhabe das tatsächlich so, weil ich einfach nicht glaube, wir haben in Deutschland ein exzellentes Niveau, ein exzellentes Ausbildungsniveau in allen Kliniken. Von daher ist es immer so ein bisschen schwer zu sagen, man hat ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich sag mal so, in Düren, wir hängen ja so zwischen den großen Universitätskliniker. Wir haben halt 500 Betten angefangen. Wir haben, ich sag mal, 4 operative Abteilungen, 4 konservative Abteilungen, was so von der Viszeralchirurgie bis zur Wirbelsäulenchirurgie, von der Hämato-Onkologie bis zur Kardiologie geht. Wir haben Urologen, wir haben Gynäkologen, wir haben Anästhesisten, Intensivmedizin. Was wir besonders haben, vielleicht als Alleinstellungsmerkmal, ist eine Kindertagesstätte auf dem Krankenhausgelände. Das ist aus eigener Erfahrung, das ist sehr hilfreich. Aber was ich sage, wir haben halt die Möglichkeit, einfach aufgrund der Größe, die wir auch haben, eine relativ breite Ausbildung anzubieten. Also man kann bei uns verschiedene Sachen machen, verschiedene Sachen switchen. Also gerade bei den internistischen Kollegen ist es auch durchaus üblich, dass so rollierend mal getauscht wird, dass man auch mal die anderen Sachen sieht. Wie gesagt, wir Urologen sind relativ autark. Also die Leute, die bei uns sind, die wollen dann auch gar nicht mehr woanders hin.
Warum? Was ist an Ihrer Urologie so besonders, dass keiner dann woanders
Das gilt bei uns genauso für die Chirurgen und alle anderen auch. Ja. Weil ich glaube, wir haben in Düren gut erkannt, wir haben einen absoluten Arbeitnehmermarkt. Und trotz aller politischen Diskussionen mit Krankenhauszukunftsgesetz und sonst irgendwelchen Beschränkungen, die da sind, das, was wir alle brauchen, was uns alle teilt, ist Nachwuchs. Menschen, die diesen Beruf heute noch, ich sage mal, trotzdem noch machen wollen, trotz der geänderten Rahmenbedingungen. Es war immer mal besser oder schlechter. Wir haben ja gerade von der Seite schon gehört, wir haben früher viele Bewerbungen schreiben müssen, bis wir überhaupt mal irgendwo dran kamen. Das ist jetzt heute nicht mehr. Heute suchen wir Menschen und wir schreiben uns jetzt aber auch auf die Fahnen, dass wir, ich sage mal, eine sehr gerichtete Weiterbildung anbieten. Also wir haben verschiedene Arbeitskreise bei uns und es ist eigentlich jeden Tag Diskussion, wie bilden wir Menschen aus, wie können wir das so machen, dass die Leute, die zu uns kommen, auch das bekommen, was sie haben wollen. Ich habe eben ein Gespräch geführt, da ging es darum, wurde ich gefragt, wann darf ich den Herzkatheter das erste Mal machen? Das war ein Student im 8. Semester. Klar ist er enttäuscht, wenn einem der Kardiologe dann sagt, ja, du musst erst noch Intensivmedizin und dies und dies und dieses vorher machen, bevor du das machst. Aber das ist ja sinnhaltig. Und ich glaube, diese sinnhaltige, gerichtete Ausbildung, das stellen wir halt da in Düren. Wir machen uns halt da wirklich Gedanken darüber, was können wir den Menschen beibringen.
Haben Sie einen Rotationsplan, wer jetzt zu Ihnen kommt?
Für die Urologen, also innerhalb der Urologie selber, haben wir einen ganz festen Plan, wer was machen darf.
Ja.
Nehmen wir mal was ganz Einfaches.
Machen darf oder auch macht. Also wenn jetzt einer von den jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier vielleicht im PJ sind, in ein paar Monaten zu Ihnen kommen würde als neuer Weiterzubildender, würde er dann so einen Plan bei Ihnen bekommen?
Ja. Ja. Genau, und weil es auch keinen Sinn macht. Ich verstehe das. Auch bei uns gibt es dann die Menschen, die sagen, ach, ich würde gerne jetzt einen Nierentumor rausnehmen. Mhm. Aber das macht doch nur dann Sinn, also wenn ich jetzt jemanden, der in dem ersten Ausbildungsjahr ist, der die ganzen Nahtechnik etc. noch gar nicht kann, das muss er erstmal lernen. Und es macht auch keinen Sinn, nehmen wir mal einen Erstjahresmitarbeiter, den hole ich mir montags in den Saal und dann darf der einen hochkomplexen Eingriff machen, eine radikale Zirkumzision. So, jetzt darf der das nächste halbe Jahr das nicht machen. Dann hat er keine Lernkurve, sondern die Menschen müssen dann auch exponiert werden.
Also Sie bauen Ihre Rotation schon so auf, dass Sie wirklich aufeinander aufbauen sind.
Das muss man so machen, damit man überhaupt das Ganze lernt, was man nachher an Handwerkzeug haben muss.
Wesentlich für die jungen Leute ist eben oft, dass sie überhaupt so einen Rotationsplan bekommen. Wir haben heute auch schon gehört, dass es hier in dem Gebiet der Kammer Nordrhein wirklich nur bei 25% der Fall. Und daher lohnt sich das dann da schon nachzufragen.
So ähnlich wie in der Politik. Man muss ja nicht mit allem immer konform gehen. Also die Urologen, es gibt so eine Jungurologenvereinigung, die bringt sogar ein Logbuch heraus, woran man sich orientieren kann. Inzwischen macht das ja im Prinzip die Ärztekammer in Facharztprüfungen auch so. Aber ich sag mal, wir machen es schon etwas persönlicher. Jeder, der kommt, möchte auch ein bisschen was anders machen. Man soll es nicht glauben, wir haben auch Urologen, die mehr konservativ arbeiten wollen. Und die sind gar nicht glücklich, wenn wir die bis zum Ende operativ ausbilden. Die sagen, ich will gar keine große Tumorchirurgie
also
machen.
Also Plan schon, aber mit Spielraum.
Genau, wir erstellen gemeinsam mit dem Mitarbeiter, erstellen wir den Rotationsplan. Da muss man leider sich ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist nun mal so heutzutage, dass man den Mitarbeitern auch was bieten muss. Man erstellt dann gemeinschaftlich einen Rotationsplan und man muss halt regelmäßig im Gespräch bleiben.
Mhm. Frau Kastelkau, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über Lüdenscheid sprechen. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn man da zur Weiterbildung kommt, seine erste Stelle antritt? Was könnten Sie da sagen? Was ist vielleicht bei uns so das Besondere? Oder was bekommen die jungen Kolleginnen und Kollegen, die anfangen, da mit?
Okay, ich fange mal mit dem Nachteil an. Ich habe heute Morgen mit vielen Leuten gesprochen und jedes Mal war der Anfang, dass ich erklären musste, Märkische Kliniken, wo ist denn das? Lüdenscheid? Okay, wo ist denn das? Und dann mussten wir, wir haben extra einen Plan gemacht,
von hier in der Runde sind Sie diejenigen, die ein bisschen am weitesten weg sind.
Wir sind nicht Nordrhein, sondern Westfalen-Lippe.
Das Westfalen-Lippe,
und wir sind in Südwestfalen. In Südwestfalen sind wir der größte Gesundheitsanbieter in dem Bereich. Und wir haben zwei Standorte im Moment, haben ungefähr 3000 Mitarbeiter über alle Bereiche und haben dann insgesamt auch 900 Betten, also relativ groß. Und wir sind ziemlich stark spezialisiert. Also wir haben so ähnlich wie bei Ihnen auch 5 Abteilungen für innere Medizin mit einer Psychosomatik mit dabei. Und wir haben Psychiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie. Wir haben die ganzen sogenannten kleinen Fächer wie Augenheilkunde, Derma, Uro. Uro gehört bei uns auch zu den kleinen Fächern. Und HNO, ja, genau. Und sind halt relativ spezialisiert. Wir haben große Intensivstationen, aktive Anästhesie. Also was für die jungen Leute, denke ich, interessant ist bei uns, ist, dass man so viele verschiedene Fachrichtungen machen kann. Man kann zum Beispiel bei den Internisten eine ganz strukturierte Weiterbildung machen, wo man nach einem ganz festen Plan rotiert durch die verschiedenen Abteilungen. Und dann sieht man aber eben auch eine hämatologische Abteilung, hämato-onkologische Abteilung und eine Nephrologie und eine Kardiologie und eine Pulmologie. Und klar kriegen die bei uns einen Plan. In den anderen Fächern, Derma oder Augenheilkunde oder HNO, würde sich das nicht anbieten zu wechseln in andere Bereiche. Aber das ist ja auch bei uns nicht Sinn der Sache. Aber auch wir haben jetzt zum Beispiel in der Augenklinik einen internen Plan, wo man praktisch weiß, was man die in der Rotation Ausbildung macht.
Ja, Weiterbildung. Weiterbildungsbefugnis
Augenheilkunde sind 5 Jahre bei uns, das ist die volle Weiterbildungszeit.
Ja. Also im Moment, vielleicht ändert sich ja jetzt, aber kann man die volle Weiterbildung?
Also im Moment habe ich auch die volle Weiterbildung wieder beantragt. Das ist ja im Moment gerade in der...
Noch ein bisschen unklar, aber...
Ich weiß nicht, wieso das unklar sein soll.
Ja, Krankenhausreform.
Nein, das hat damit gar nichts zu tun.
Bei Ihnen
hat damit nichts zu tun.
Sie werden dann weiterhin.
Krankenhausreform vom Krankenhauszukunftsgesetz in NRW sind wir ja schon betroffen. Da haben wir auch schon sehr viel umstrukturiert am Krankenhaus, was sich super ausgewirkt hat. Also zum Beispiel haben wir jetzt eine Aufnahmestation, wo die Patienten morgens hinkommen. Die müssen dann nicht auf dem Flur sitzen wie früher und warten, bis jemand entlassen wird. Das heißt, sie haben, wenn sie bei uns anfangen, auch nicht so viele meckernde Patienten, sondern die sind eigentlich alle ganz zufrieden da auf der Aufnahmestation. Also da haben wir ganz viel umorganisiert.
Ja. Bei Ihnen in NRW ist im Gegensatz zu bundesweit da schon viel gelaufen.
Ja, da ist schon einiges passiert. Von daher sind wir eigentlich mit den Problemen durch. Und tatsächlich hat es die Augenheilkunde, für die ich jetzt sprechen kann, auch im Moment noch nicht so stark betroffen.
Okay.
Wir sind ein bisschen in einer mittelgroßen Stadt gelegen. Wir sind halt eben nicht in der Nähe von Köln. Aber wenn man das
Hindernis da
überwunden hat, wenn man das Hindernis erstmal überwunden hat, dann ist es eigentlich bei uns schön.
Okay.
Kindertagesstätte, ganz wichtig, haben wir auch.
Das ist extrem hilfreich.
Ja, das ist ganz gut. Wobei man muss tatsächlich auch in Lüdenscheid wohnen, um die vollen Zuschüsse dazu bekommen. Also wenn Sie zu uns kommen und haben Kinder und möchten in der Kindertagesstätte das Kind anmelden, ziehen Sie auch nach Lüdenscheid und nicht irgendwie nach Kispe oder...
Das muss man auch immer, sage ich auch mal. Zieht nach Düren, das, was ihr da an Miete spart und Größe und Wohnen habt, das könnt ihr jedes Wochenende ein Taxi für Köln stecken.
Also nochmal eine Lanze gebrochen für die etwas kleineren Städte. Ja, dann wechseln wir nochmal nach Euskirchen. Wie sieht's denn da aus bei Ihnen an der Klinik?
Wenn ich so höre, Lüdenscheid und Düren, Euskirchen ist auch so eine mittelgroße Stadt, 60.000 Einwohner, wächst die Stadt, weil viele aus Köln und Bonn zu uns rausziehen, viele Familien, die dort die Lebenshaltungskosten so nicht mehr übernehmen wollen. Wir haben einen großen Vorteil in unserem Krankenhaus, das ähnlich strukturiert ist wie das Krankenhaus in Düren. Wir haben auch etwa 450 Betten aufgestellt. Wir haben 3 internistische Abteilungen, 3 chirurgische, eine psychiatrische, eine gynäkologische und eben eine große Neurologie. Und wir sind, und da müssen Sie darauf achten, wenn Sie sich irgendwas aussuchen, in den Leistungsgruppen bei der Krankenhausreform NRW auch entsprechend gut aufgestellt. Also es gibt ja Krankenhäuser, die sterben werden und es gibt welche, die nicht sterben werden. Euskirchen gehört zu denen, die nicht sterben werden.
Lüdenscheid, bei Ihnen ist das jetzt auch schon durch, auch. Eben ähnlich wie
Frau Kassel. Die Leistungsgruppen sind im Großen und Ganzen verteilt und das läuft zurzeit noch eine Einspruchsrunde, aber das ist im Großen und Ganzen schon verteilt. Das ist
speziell
ja auch
für die Neurologie, Frau Kaskelkau sagte, Augenheilkunde bei Ihnen ist wahrscheinlich
volle. Also es geht eigentlich, wenn ich nochmal erzählen kann, die Leistungsgruppen, das ist ja zum Teil so, dass gewünscht ist zu zentralisieren, dass halt bestimmte Bereiche, zum Beispiel Aortenaneurysma, dass das dann in bestimmten Bereichen operiert wird und dann und zentralisiert wird. Und
einige Kliniken nicht mehr, also das muss man vielleicht
erklären. Muss man dann erklären. Vielleicht dann auch gucken, was die Klinik nachher noch machen darf.
Genau. Ja. Ganz wichtig, also für die Neurologie zu sprechen, wir dürfen alle Maßnahmen der Neurologie ergreifen. Wir führen auch die Thrombektomien selbst durch rund um die Uhr und haben auch eine Frührehabilitation, sodass wir eine umfassende Ausbildung anbieten in der Neurologie. Das betrifft aber auch die internistischen Fächer und die chirurgischen. Mhm. Chirurgischen vielleicht ein bisschen weniger, weil dort viele elektive Eingriffe ja wirklich zentralisiert werden jetzt. Mhm. Das war aber eigentlich immer schon so. Auch bei uns kriegen Sie natürlich eine strukturierte Weiterbildung angeboten. Ich denke, das muss man heutzutage als Standard voraussetzen.
Ist es aber leider nicht. Ja. Also wie gesagt, gerade für Nordrhein haben wir gehört, wirklich nur 25% derjenigen, die eine Weiterbildung bekommen so einen Plan ausgehändigt. Gehören Sie da in Euskirchen dazu?
Da gehören wir dazu, ja.
Ja, also wer da bei Ihnen jetzt, bleiben wir mal bei Ihrem Gebiet, Neurologie, wer da jetzt startet in die Weiterbildung, der bekommt einen Rotationsplan. Der kriegt eine Art
Logbuch sozusagen, was in welchem Ausbildungsjahr vorgesehen ist. Und das kann man auch einfordern in den jährlichen Mitarbeitergesprächen und kann eben den Stand dann sozusagen abfragen und anpassen letztendlich.
Na, schön ist es ja, wenn es diejenigen nicht immer aktiv einführen, sondern wenn das einfach von vornherein Kultur des Klinikums ist, ne?
Das Ziel, ja. Wir haben die volle Weiterbildungsermächtigung natürlich und wir haben auch die Rotation in die Psychiatrie, das ist auch gewährleistet, sodass man sagen kann, wir haben einen Standort, der ist nicht weit von den Großstädten weg. Man kriegt geballt das gesamte Fach Neurologie mit und angeboten. und hat dadurch gewisse Vorteile. Ich glaube, mittelgroße Häuser haben den Vorteil, dass die Wege kurz sind, dass die verschiedenen Disziplinen sich, wenn sie gut miteinander können, schnell austauschen können und gemeinsam Problemlösungen finden können. Letztendlich lernt man dort mehr, als wenn man ganz spezialisiert nur einen kleinen Bereich eines universitären Bereiches einblickt und erkennt. Das hat auch Vorteile, wenn man sich irgendwo vertiefen möchte, aber wenn man eine breite Ausbildung sucht, dann ist man, glaube ich, an Häusern unserer Größe sehr gut aufgehoben.
Ganz wichtig, ne? Finde ich das. Also das sehe ich aus, man braucht einmal...
Bei Ihnen, jetzt haben wir bei den anderen schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut mit Krankenhausreform, Leistungsgruppenvergabe. Wie sieht das bei Ihnen aus in der Urologie? Wie ist jetzt die Weiterbildungsbefugnis bei Ihnen am Klinikum und was schätzen Sie für die Zukunft?
Wir haben die kompletten 60 Monate. Uns Urologen trifft es momentan überhaupt nicht, diese Veränderungen. Klar, Sie sagten es ja auch da.
Ja, operative Fächer sind ja tendenziell mehr betroffen.
Die sind mehr betroffen. Ja. Aber auch da, ich sag mal, das letzte Wort wird ja, wir gehen davon aus, am 21. Dezember, dass die Bescheide rausgehen. Ja. Dann werden sicherlich die Karten nochmal neu gemischt. Da kann ich auch nur unterstützen, was Herr Bauer sagt, dass man schon gucken muss, welches Krankenhaus kann da. Das geht an mit der Weiterbildungsbefugnis, die dann irgendwann bröckelt. Wenn auf einmal der Orthopäde keine Taps mehr machen darf, der wird dann alsbald auch Teile seiner Weiterbildung verlieren. Da muss man schon hingucken. Aber auch das, was ich ganz wichtig finde, was Sie sagten, Herr Bauer, dass man eben noch eine etwas breitere Ausbildung anbietet. Das kann ich nur jedem empfehlen. Heute durch den Arbeitnehmermarkt, was so früher war, du gehst in ein peripheres Krankenhaus, du hast nie wieder eine Chance zurück an die Uni zu gehen, wenn du habilitieren möchtest oder irgendwas. Das ist heute nicht mehr so. Man kann heute wirklich das
eine Lösung sind ja auch Weiterbildungsverbünde.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Also vielleicht, dass wir jetzt unsere Zeit ist hier begrenzt, dass man so ein bisschen einen Ausblick, das ist ja auch so ein Zukunftsthema, was jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn die sich auf eine Stelle bewerben, auch an kleineren Häusern, die vielleicht nicht alles vorhalten können. Dann die
werden aber kooperieren, dann wird man vielleicht mal ein Jahr woanders hingehen. Das hat natürlich auch Riesenvorteile.
Ja, also kann man jetzt noch nicht so viel sagen, aber vielleicht als Tipp mitgeben, habe ich von Ihnen auch rausgehört, schaut, dass ihr euch breit aufstellt und in Kliniken nachfragt nach Verbünde. Gibt es jetzt eine letzte Runde noch machen wir noch mal so einen Tipp an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die auf der Suche nach der Weiterbildung sind, ganz allgemein. Worauf ist vielleicht auch, wenn Sie mögen, jetzt in der Umbruchsituation so besonders zu achten? Also ein Satz oder zwei Sätze ganz
klar, kurz. Man muss darauf achten, wie ist das Krankenhaus für die Zukunft aufgestellt? Alle jungen Leute suchen gerne in den Großstädten, verstehe ich auch, habe ich auch gemacht. In den Großstädten werden Krankenhäuser auf der Strecke bleiben, weil es dort eine Überversorgung gibt. Suchen Sie sich ein gesundes Haus, das bestehen bleiben wird. Fragen Sie in Ihrem Bewerbungsgespräch danach. Fragen Sie, habt ihr die Leistungsgruppen? Könnt ihr alles in der Zukunft anbieten? Mhm. Das ist zurzeit das Wichtigste, was man berücksichtigen sollte.
Vielen Dank. Haben Sie noch ergänzend noch einen Tipp?
Ich würde dahin gehen, wo Sie einen guten Eindruck vom Vorstellungsgespräch haben. Ich würde einen Tag hospitieren, da kann man noch mal ein bisschen mehr sehen.
Auch ein wichtiger Tipp. Mit Leuten reden.
Mit Leuten reden.
Mit Kollegen reden.
Ja, das bietet sich ja normalerweise an. Und dann würde ich dahin gehen, wo mir das sympathisch ist und wo es mir gut vorstellen kann.
Und Herr Verheuen, haben Sie noch einen Tipp?
Voll inhaltlich anschließen.
Haben Sie noch irgendeinen Zusatz? Der letzte hat es immer am schwierigsten, ja.
Hören Sie sich, Sie haben ja eben ein bisschen was am Anfang zu meiner Vita gehört. Hören Sie ruhig auf Ihr Bauchgefühl. Ist der Chef der Potenzielle? Ist er sympathisch? Ist das was, wozu ich Lust habe? Ist das was, was ich mir vorstellen kann?
Und wenn man Lust hat zu feiern, dann in die Urologie.
Genau. Schön. Okay. Gut. Das findet man im Internet.
In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank an Sie drei. Und ich denke, an Ihren Ständen sind Sie heute im Laufe des Nachmittags noch für Gespräche erreichbar. Also, ganz herzlichen Dank.
Tschüss, danke schön.